Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von System Matters. Mit mir dabei ist heute der Daniel.
Hallo.
Ich bin der Patrick und bevor wir loslegen, noch ein frohes, neues Rollenspiel, volles Jahr. Ja, und was gab's denn bei dir schon Neues dieses Jahr? Welche neuen Erfahrungen?
Ja, ein paar Neuigkeiten gibt's natürlich schon. Ich habe mich mit einem Bekannten hier, mit dem Andreas, ein wenig über das neue Buch von Zack Smith unterhalten. Das ist ja derjenige, der den D&D with Pornstars Blog macht und großartige Ideen immer liefert für Lamentations of the Flame Princess, was man aber generell für seine D&D-Runden oder Oldschool-Runden einsetzen kann. Und dieses Buch Red and Pleasant Land habe ich mir dann auch tatsächlich bestellt. Das sieht auf den ganzen Fotos, die ich so bisher gesehen habe, sehr hübsch aus, ist sehr ungewöhnlich. Ich habe noch gar nicht so viel über den Inhalt erfahren, aber ich glaube, ich hätte mich geärgert, wenn ich es nicht gekauft hätte, weil ist irgendwie auch schon wieder fast ausverkauft. Und bei Fornheim, diesem sehr großartigen Buch zum Thema Stadtgestaltung und mit reichlich kreativen Ideen, wie man eine Stadt sozusagen mit Leben füllen kann und wie man auch Game Design mäßig schnell mal so eine Stadt improvisieren kann, glaube ich, dass Red and Pleasant Land ebenfalls viele gute Ideen hat. Das Ganze ist an Alice im Wunderland angelehnt und wohl ziemlich seltsam und abgedreht. Klingt also sehr spannend. Ansonsten habe ich mir noch die Bücher von Lloyd Alexander geholt, und zwar die Chroniken von Prydaine, also die Geschichte um Taran und den Zauberkessel, wie wir ihn ja aus dem Disney-Film kennen oder vielleicht auch aus den Hörspielen vom SWR. Die haben damals ein sehr hübsches fünfteiliges Hörspiel rausgebracht. Und ich habe mir da die beiden, zwei Bände sind es. Es gab einmal die Taran-Bände alle in einem Band zusammengesammelt. War aber ein Fehldruck. Da fehlten wohl irgendwie Kapitel in der Erzählung. Und aus einem anderen Verlag, ich glaube, das war der CBJ-Verlag, die hatten dann zwei Hardcover mal rausgebracht mit den Geschichten um Taran. Und die liegen jetzt hier auf meinem Nachttisch, um gelesen zu werden, wie so viele andere Bücher. Aber die sind ja nicht lang, jeder Roman ist recht dünn. Das heißt also, man kommt da relativ zügig durch, denke ich. Ja. Das waren so die größten Neuigkeiten. Und natürlich unsere D&D Next-Runde, die in der nächsten Woche startet. Und ich bin schon sehr gespannt. Patrick, was gibt's denn bei dir Neues?
Ja, ich würde jetzt mal in die Welt des Fernsehens abdriften und gar nicht mal in den Fantasy-Bereich, sondern ich habe irgendwann jetzt mal doch geschafft, mir den Tatortreiniger anzugucken. Ich weiß nicht, wer es kennt, hier bei Wikipedia wird es als Comedy-Serie dargestellt. Finde ich schon fast ein wenig zu, also weil Comedy ist, das ist ja so Schenkelknopf, weil dafür ist es zu dialoghaft, finde ich.
Das stimmt, ja.
Es geht also Bjarne Mädel, bekannt aus Stromberg als Berthold Heisterkamp, der spielt ja eben einen Tatortreiniger, also die Person, die kommt, nachdem jemand möglichst blutig umgekommen ist.
Ja, so nennt er das. Beseitigung.
Genau. Und ja, trifft dann aber in der Regel eben irgendwie Leute da auch vor Ort und erlebt da auch manche skurriose und seltsame Geschichten. Gab es jetzt bisher 4 Staffeln mit insgesamt 18 Folgen. Und ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Also ich habe da mit viel Spaß auch die verschiedenen Folgen mir angeguckt. Und wer Amazon Prime-Kunde ist, kann das sogar kostenlos machen. Ich glaube auch bei anderen Streaming-Diensten. Ja. Und wahrscheinlich sogar in der Mediathek von denen, ne? Also weiß ich jetzt ehrlich gesagt
nicht. Je nachdem, wann das ausgestrahlt wird, ne?
Ja, die stimmt. Letzten Folgen dürften jetzt wahrscheinlich sogar in der ersten Mediathek oder so sein. Da habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt.
Ich habe das auch erst letztes Jahr, also mir wurde es auch schon oft empfohlen und gibt viele Fans. Ich habe das auch erst letztes Jahr gesehen. heißt also im Dezember. Mhm. Und ich war auch sehr angetan. Also es ist sehr clever geschrieben, gute Dialoge dabei. Die Idee ist sehr schön. Ich finde bei den späteren Folgen schon so ein bisschen, ja, die schwächeln dann ein bisschen. Also ist vielleicht ein bisschen zu überdreht schon.
Zum Ende wird es skurril, wenn in einer Folge nur noch gereimt gesprochen wird. Aber gut, wir sollen da ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber wir sind schon
mal... trotzdem, sehr, sehr gut gemacht.
Aber im Prinzip, ich habe ja schon gesagt, ich finde ja die Dialoge, also es ist im Prinzip, muss man vielleicht dazu sagen, auch immer nur ein Raum, ne? Also es ist immer nur der Raum...
Kammerspiel.
Es ist ja ein Kammerspiel, wo eben dieser Tatort war. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast ein wenig bei dem Thema der heutigen Episode. Worum geht's denn, Daniel?
Es geht tatsächlich um Dialoge. Dialoge sind ja ein Herzstück des Rollenspiels, könnte man sagen. Also man unterhält sich ja ständig mit entweder seinen anderen Mitspielern oder eben zwischen Spieler- und Nichtspielercharakteren. Aber wie viele gute Tipps gibt es denn zum Dialoge improvisieren? Dialoge sind ja sozusagen dann der Kernbereich, wo man als Spielleiter improvisieren muss, weil die sind ja nie vorgeschrieben. Bei einigen Abenteuern gibt es ja immer Vorlesetexte, um zumindest so die Szenerie zu beschreiben, aber Dialoge können gar nicht vorgeschrieben werden, weil sie ja eben ad hoc am Spieltisch entstehen. So, es gibt einen fantastischen Artikel von Robin Laws zum Thema Dialoge improvisieren in dem Buch Unframed. Das ist ein Buch zum Thema Improvisieren für Spielleiter. Und ich dachte, als ich das gehört habe, der Andreas hat mir den Tipp gegeben für das Buch, hab nur gehört, Thema Improvisieren, gibt's denn da noch so viel Großartiges zu sagen, nachdem man eben Play Unsafe oder Impro-Spiel, wie es auf Deutsch heißt, gelesen hat. Oder eben auch damals die alten hier Laws of Good Game Mastering von Robin Laws. Gibt's da großartig Neues? Und tatsächlich, der Artikel, den wir jetzt besprechen, der hat mir nochmal tatsächlich die Augen geöffnet und der ist wirklich verdammt gut.
Wobei man die Tipps natürlich auch benutzen kann, um sich ein wenig vorzubereiten. Aber da kommen wir vielleicht ja gleich auch nochmal drauf.
Das ist richtig, ja, das ist richtig. Worum geht's eigentlich hier? Also, es geht darum, dass es bei einem Dialog immer einen Bittsteller und einen Stattgeber gibt. Also, irgendjemand möchte irgendwas und der andere kann es ihm geben. Das gilt jetzt für alles. Das gilt für Romane, genauso wie für Filme, TV-Serien und eben auch Rollenspiele. Jetzt ist die Idee dahinter, dass der Bittsteller eben aktiv versucht, den Stadtgeber zu überzeugen, seinen Widerstand zu brechen, um von ihm irgendwie etwas zu bekommen. Der Stadtgeber hat das, aber er hat eben einen gewissen Widerstand und gibt das eben nicht sofort her. So. Und wie geht's dann weiter,
Patrick? Nee, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, sich bei einem Dialog, du hast vorhin gesagt, alle Dialoge haben das, erstmal zu überlegen, gibt's diesen Konflikt? Und wer ist wer? Und da ist die Sache, das ist schon von daher wichtig, weil man sich dadurch die Frage beantwortet, worum geht es in einem Dialog? Also es kann auch immer mal einen einfachen Dialog geben, aber gerade bei solchen, den interessanteren Dialogen, wo es auf was ankommt, ist es natürlich auch spannend, sich diese Frage nochmal zu vergegenwärtigen und zu sagen, diese Person will etwas von dieser Person und zwar Objekt X oder Unterstützung oder was auch immer. Sich das nochmal sehr bewusst zu machen. Und das ist so ja auch das, was dann der erste Schritt der Vorbereitung ist. Also wenn ich einen NPC habe, an den die Spieler herantreten, dann weiß man das sozusagen, weiß man das ja, kann man das ja auch schon erahnen, was die Spieler zumindest wollen. Und andersrum genauso, wenn man einen Nichtspielercharakter hat, der auf die Charaktere zugeht und deren Unterstützung braucht, einen Gegenstand braucht, was auch immer, weiß man das auch schon. Und der interessante Moment ist jetzt genau, wie geht man das denn an? Da gibt es verschiedenste Methoden und man muss sich, ja, es gibt verschiedene Taktiken, wie man sie eben kennt. Man kann natürlich versuchen zu handeln, zu überzeugen, zu drohen, nur mal ein paar zu nennen. Vielleicht können wir gleich einfach nochmal ein paar andere auflisten, die in dem Artikel drin sind, so zum Brainstorm. Und was, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte ist, ist es, sich nicht auf eine Sache alleine festzulegen.
Wie im richtigen Leben, wer sich auf eine Sache festlegt, also wer nicht flexibel ist in seiner Taktikwahl bei einer Argumentation, der wird unterlegen sein, weil der andere eben dann immer wieder neue Fässer aufmachen kann dabei. Und der der eine eben immer auf seinem Ding verharrt. Ne? Also der wird dann immer nur drohen und wenn er immer nur droht, dann kommt er damit nicht großartig weiter. Die Sache ist, dass der Bittsteller seine Taktiken hat, aber der Stadtgeber eben auf diese Taktiken eingeht. Wenn du mich bedrohst, um dein Ziel zu erreichen, dann kann ich zum Beispiel das Ganze herunterspielen und sagen, ja, aber du hast ja auch schon die Schlacht von so und so verloren, also warum sollte ich denn vor dir großartig Angst haben? Wir hatten ja vorhin über den Tatortreiniger gesprochen und über diese sehr schöne Episode mit der alten Dame und ihrem Sofa. Also für mich übrigens eines der Highlights, neben der Episode mit hier Schottis Kampf, mit dem besonderen Verein, den er sozusagen, in dem er reinigen muss. Aber die Episode mit der alten Dame und dem Sofa beginnt damit, dass er vor einem schönen, großen Hamburger Herrenhaus steht, er auf die Klingel drückt und er sozusagen rein möchte, aber die alte Dame ist ein wenig, schwierig beim Reinlassen. So, also, Schotti ist sozusagen der Bittsteller und die alte Dame ist der Stadtgeber. In diesem Fall. So, welche Strategien hat denn Schotti, um reinzukommen, Patrick?
Ja, ich meine zunächst ganz vor dieses übliche einfach drauf lossprechen und zu sagen, worum es geht. Das gibt dann ja schon technische Probleme. Dann geht sie sozusagen dann auch darauf ein. Er sagt, er wäre das ja, aber das könnte ja jeder sagen. Und dann beginnt sozusagen
genau, sie sind das ja gar nicht.
So das Anzweifeln kommt dann sozusagen von ihr. Er versucht es dann zu beweisen. Und ich meine, ich habe nicht nur an der stehen, aber noch an ein paar anderen Stellen in der Serie manchmal auch gedacht, eigentlich wäre das auch ein Moment, wo er eigentlich hätte sagen können, ach, leckt mich doch am Arsch, so ungefähr, ne?
Ja, natürlich.
Und sagen sollte, ey, ihr wollt ja auch was von mir, ne? Andererseits braucht er zumindest immer irgendwie eine Unterschrift, wo drauf steht, er war da, ne? Also er ist ja auch nur Angestellter. Also von daher ist da so eine Drucksituation immer da und das ist dann da so ein kleiner Dialog, ne? Wir hatten vorhin noch überlegt, ein anderes Beispiel aus der Serie zu nehmen. Es gibt da immer wieder Anspielungen, wo Leute ihn mit irgendwas locken oder ihm oder er irgendwas gerne hätte. Ja. Und man dieses Muster da auch durchaus wiedererkennt.
Der Klassiker ist natürlich, wenn wir jetzt einfach mal so einen Dialog hier improvisieren würden, ne, wäre, ich bin jetzt hier der Spielercharakter, der zu dir kommt, um Informationen zu haben. Ne? Spieler möchten immer Informationen haben, das ist sehr häufig so. Und du sagst jetzt, nein, die Information kriegst du nicht. Dann sage ich, ja, pass auf, aber ich gebe dir hier 3 Goldmünzen für diese tolle Information, die du da hast. Wie wär's?
Ich kann mich doch nicht bestechen lassen. Was ist das für eine Frechheit? Ich habe meinen Dienst hier zu tun.
Jetzt könnte ich auf der einen Seite natürlich sagen, ich erhöhe mein Gebot. Ne? Also ich sage sozusagen hier so. Aber ich würde dann sozusagen diese Taktik weitermachen. Aber ich weiß ja, ne, du bist ein Mann der Stadtwache. Ich gehe dann weiter und sage und appelliere an deine Ehre. Ja, aber wir sind ja hier, um dieses Grauen aus der Stadt zu verscheuchen. Und du hast die Information, um dafür zu sorgen, dass nicht weitere Unschuldige sterben.
Ja gut, du hast mich überzeugt.
Siehst nein, du? Perfekt. Aber, so.
Das war jetzt natürlich sehr, sehr einfach, aber ich meine, darum geht's, ne? Immer verschiedene Taktiken zu finden und das ist wie so ein Kampf im Prinzip. Als ich den Artikel gelesen habe.
Kampf.
Genau. Und am Ende geht's darum, dass man natürlich entweder gewinnt oder verliert. Also entweder kriegt derjenige, der Bittsteller, das, was er gerne haben möchte, oder er bekommt es eben nicht.
Und wenn es darum geht, dass der Stadtgeber offensichtlich, also wenn man zum König geht und sagt, ich will hier die Armee haben und macht überhaupt keinen Sinn, man wählt alle Taktiken aus, aber ne, eben der König weigert sich dazu geben, dann ist diese Szene auch beendet. Also ne, wenn einfach keine Taktiken mehr möglich sind, wenn alles ausgeschöpft ist, dann muss man da nicht noch rumeiern, dann ist diese Szene beendet. In einem Rollenspiel heißt das ja nicht, dass dieses Spiel dann zu Ende ist oder verloren wäre. Nein, es ist ja dann eben eine Konsequenz, die entstanden ist und daraus ergibt sich wieder ein neuer Weg, den man gehen kann. Das Spiel geht dann einfach weiter. Nur eben ist dieser Pfad erstmal beendet. Vielleicht findet man aber auch eine neue Taktik, um den König zu erpressen zum Beispiel. Dann könnte er vielleicht die Armee doch schicken.
Genau, und ich glaube, das Wichtige ist, weil du das gerade so sagtest, es gibt ja auch immer dann den einen Spieler, der nochmal versucht und nochmal versucht.
Ja, ja, genau.
Ne? Das ist ja auch okay. Dafür sitzt man ja zusammen, nur man muss sozusagen auch irgendwann den Schlussstrich ziehen und sagen, ihr kriegt jetzt hier aus ihm nichts mehr raus. Und ich gehe jetzt nochmal zum Anfang zurück. Ich glaube, dass man sich auch immer, das ist wie mit Kämpfen. Wir haben schon häufiger hier im Podcast gesagt, Kämpfe machen dann Sinn, wenn sie auch eine Auswirkung haben. Und Ich sag mal natürlich, die übliche Situation, man geht zum Händler und will von dem was kaufen, ist auch im Prinzip ein Konflikt. Der eine will möglichst wenig, will irgendwas von dem anderen kaufen.
Ja, das
Aber ganz
stimmt.
ehrlich, ich würde da jetzt nicht unbedingt dieses Muster dran anlegen, weil dafür ist es dann doch nicht spannend genug. Also außer es geht um wirklich was Besonderes, ne? Also es hat wirklich einen Einfluss und das ist ein magisches Artefakt, worum sich die ganze Story dreht. Und man kann später was aus dem Dialog entwickeln, dann ja, aber für das, ich brauche noch 5 Rationen und ein neues Schwert, macht das nicht so viel Sinn. Das gleiche gilt auch dafür, wenn irgendwie nur ein Spieler quasi dann lange unterhalten wird und die anderen irgendwie gelangweilt da sitzen. Auch da ist dann der Moment, wo man dann überlegen muss, wie geht man damit um. Ich hatte vorhin so im Vorgespräch, da können wir jetzt vielleicht dann auch mal noch so ein bisschen drauf eingehen. Ich tue mich auch so ein bisschen schwer mit, alle Dialoge müssen so sein, weil ich glaube, es gibt auch ein paar Dialoge, die einfach dazu dienen, vielleicht Hintergründe von Charakteren etwas zu beleuchten oder auszuspielen, die einfach zum Charakterspiel dazugehören, wo es diesen Konflikt nicht in dieser Summe gibt. Da muss man sich dann auch nicht ganz so drauf vorbereiten, aber.
Du hast natürlich recht. Also, dass es ne, Dialoge können unterschiedliche Zwecke erfüllen. Sprich, sie können im Idealfall sollten sie immer natürlich die Handlung vorantreiben. Das ist eigentlich das Beste. Aber es ist auch kein Problem damit, wenn der Dialog sozusagen zwischen zwei Spielercharakteren zum Beispiel dadurch besteht, dass der eine eben sich selbst beschreibt. Als ich hier aufgewachsen bin, habe ich das und das gehabt und ich habe gerade gesehen, als du deinen Bogen gezogen hast, hat mich das spontan an die Jagdzeiten erinnert, die ich mit meinem Vater hatte und so weiter. Aber dann erfüllt dieser Dialog auch einen Zweck. Wenn Dialoge aber keinen Zweck erfüllen, wenn sie rumeiern, und das passiert sehr häufig bei diesen Dialogen, wo man eben, ah, hier, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, ja, das stimmt. Wie geht's dir denn so? Ja, muss, ne? Und selbst, ja, so sieht's aus, ne? Ja. Dann sind das natürlich Dialoge, die irgendwie ziemlich belanglos sind und die, ja, natürlich eine gewisse Spielzeit auch fressen und die eigentlich unnötig sind. Ich glaube, das ist eben dann schon sehr, sehr nett, wenn man das Problem kennt. Dann sieht man auch, wie man dem begegnen kann. Bei der Geschichte mit hier ein Dialog, der auch einen Charakter sozusagen beschreibt, das kann sich ja auch äußern in so einem Konfliktdialog, wie eben mit dem Bittsteller und dem Stattgeber, dass der, je nachdem, auf welcher Seite er ist, der Charakter, er eben gewisse Taktiken benutzt, die ihn auch beschreiben. Wenn er zum Beispiel ein Paladin ist und eben dann mit Ehre argumentiert, dann beschreibt ihn das gleichzeitig und er bringt natürlich noch die Handlung voran. Das ist natürlich dann die Ideallösung für so eine Geschichte.
Ich glaube, was das Wichtige ist, dass man sich, oder was das so ein bisschen zum Ausdruck bringt, sich einfach ein bisschen mehr Gedanken über Dialoge zu machen, in der Vorbereitung oder wenn sie spontan auftreten und zu überlegen, also kurz zu überlegen, gibt es hier einen Konflikt oder habe ich eine Idee für einen interessanten Konflikt und dadurch auch ein Gespräch aufzuwerten. Also selbst wenn man vorher das jetzt nicht so auf dem Schirm hatte und plötzlich merkt, einem eine Idee kommt, dann genau dieses Mittel zu benutzen, um einem Dialog dadurch auch eine Bedeutung zu geben. Weil natürlich kann einfach das Treffen des alten Freundes kann ein belangloses Gespräch sein, aber es kann ja auch sein, dass man merkt, während des Dialogs, ich könnte ja dem Typen, den er jetzt irgendwie wieder getroffen hat, den ich eigentlich nur fürs Charakterspiel gedacht hatte, der kann ja irgendwie was haben, was die Spielercharaktere brauchen.
Ja, stimmt.
Und dann diesen Konflikt sozusagen dann immer noch einbauen. Also,
Ja.
das heißt, es ist auch einfach eine Anregung, sich über Dialoge mehr Gedanken zu machen.
Was gibt's denn so für Hebel, die man ansetzen kann, dass seinem Bittgesuch stattgegeben wird? Klassische Sache ist natürlich die Bestechung oder das Verhandeln. Aber was gibt's denn noch, an Möglichkeiten?
Ja, theoretisch gibt es noch das Betteln, was womöglich bei
Bitte,
vielen
bitte.
Dingen, genau, was dann womöglich so die letzte Hoffnung ist, Mitleid erhaschend. Manche könnten auch sagen, man könnte versuchen, jemanden zu bezirzen. Auch das kann mit einem Bitte, bitte und dem richtigen Augenaufschlag funktionieren. Also seine womöglichen emotionalen Reize zu nutzen.
Respekt fand ich sehr interessant, ne? Also ich habe alle Regeln der sozialen Konvention eingehalten, und du musst mir jetzt helfen. Also sozusagen der Ritter, der angesprochen wird und geschworen hat, die Armen zu schützen oder die Kinder, kann dann nicht ablehnen, weil er sozusagen hier in dem Sozialgefüge gefangen ist. Sonst würde er seine Ehre verlieren oder sowas. Fand ich auch sehr
Aber er
interessant.
hat ja auch einen Schwur geleistet, ne? Also auch das wieder ein Aspekt. Das ist einmal
Das gibt's
der
auch.
Respekt, Eid, den man sozusagen hat, aber auch Schwüre, die man geleistet hat, oder imaginär, also hier wird es mit Identität beschrieben, ne? Also man denkt immer, man ist der große Held und so weiter, und dann brauchen einen die Helden oder die Charaktere, und dann sagt man, ja, nee, irgendwie will ich jetzt nicht helfen. Ja, Moment mal, aber du sagst doch immer, wenn die kleinen Leute dich brauchen, bist du da, ne? So, solche Sachen.
Ja, ist auch sehr, sehr schön, ist die emotionale Erpressung. Du steckst mit mir hier in dieser Situation, und wenn du nicht das machst, was ich tue, was ich will, dann wird das Leben für dich ziemlich miserabel werden im Laufe der Zeit. Ich mache dir dann dein Leben zur Hölle. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte eigentlich. Und davon gibt es eben in diesem Artikel ein paar Beispiele, irgendwie, weiß nicht, 10 Stück oder 12 Stück oder so sind das, glaube ich. Aber es gibt wahrscheinlich noch viele mehr Taktiken, die man anwenden kann.
Ja, ich glaube, es gibt ja, wie du gerade schon gemerkt hast, die gehen ja auch ineinander über. Genau, ne? Ja. Also drohen kann ja erstmal auch einfach nur sein, hör mal, ich habe noch was gut bei dir, ne? Und dann merkt man irgendwann, ja, das reicht irgendwie nicht aus, und dann sagt man, ja gut, aber ich kann noch die Geschichte von damals, die kann ich auch nochmal öffentlich machen, ne? Und so wird aus dem, ich habe noch was gut bei dir, plötzlich eine Drohung, ich kann dir das Leben zur Hölle machen und so weiter.
Und man sieht auch, wie fließend das ineinander übergeht, der Taktikwechsel dann. Aus dem weiß, du könntest mir eigentlich helfen, ich appelliere hier an deine Ehre, aber du sagst nein, ich weiß aber, dass du deine Ehre schon mal gebrochen hast. Was denn jetzt? Willst du nicht doch noch mal besser? Das ist wirklich, wirklich sehr clever gemacht, ja. Diese ganze Idee mit diesem Bittsteller und dem Stadtgeber kommt eigentlich aus dem Rollenspiel Hillfolk, was Lost, glaube ich, letztes Jahr extrem erfolgreich gekickstartet hat. Ich muss sagen, das ist mir ein bisschen zu, ja, theoretisch. Ich weiß nicht, das liest sich von den Reviews, die ich gelesen habe, ganz interessant, aber ich glaube, das ist mir ein bisschen zu theoretisch vom Spiel her. Aber die Idee
finde ich. Muss ich mir nochmal angucken, ich habe es im Regal stehen. Beim Lesen des Artikels ist mir aufgefallen, dass ich das hier stehen habe und mir noch gar nicht genau angeguckt hatte.
Ja, oft hat man Schätze, aber man weiß gar nicht, dass sie da sind. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich würde gerne noch einmal das Ganze zusammenfassen. Der erste Schritt ist, wenn man so einen Dialog improvisiert, dass man, wenn der Dialog startet, sich entscheiden sollte, ob dieser Dialog jetzt konfliktreich ist oder nicht. Fragt der eine nur nach dem Weg, brauche ich vielleicht keinen Konflikt? Möchte der eine aber die Hilfe der Polizei haben, dann haben wir wahrscheinlich einen Konflikt. Dann wird entschieden, wer ist denn jetzt hier der Bittsteller und wer ist der Stadtgeber in diesem Dialog. Der dritte Schritt wäre dann, was möchte der Bittsteller? Worum geht es hier in der Szene? Was will der überhaupt? Will der Unterstützung haben? Will der Informationen haben? Was weiß ich. Wenn der Bittsteller ein Nichtspielercharakter ist, dann wählt man für ihn eine Taktik aus. Ne? Also so ein Standard-Nichtspielercharakter, Bittsteller wäre der Auftraggeber. Ne? Also er möchte, dass die Charaktere den Auftrag übernehmen. Aber da braucht man oft, da reicht oft die erste Taktik, da sagen die Spieler sofort ja, weil sie wollen ja auch ein Abenteuer erleben, insofern. insofern ist das okay. Wenn der Nichtspielercharakter allerdings ein Stadtgeber ist, dann wird er so reagieren, wie es seiner Person entspricht. Und je nachdem, welche Taktik die Spielercharaktere als Bittsteller dann fahren.
Genau, also das sind die beiden Punkte, sind das, was wo ich vorhin mal gesagt habe, da kann man natürlich sich schon ein bisschen darauf vorbereiten. Also zumindest, wenn der Dialog vor einem Spielabend schon feststeht und als ein wesentliches Element gesehen wird, kann man sich natürlich schon Gedanken machen, so wie man es vielleicht auch bei wichtigen Gesprächen in der Realität mal macht. Was mache ich denn, wenn die das sagen? Was machen die, wenn die das sagen? Wie reagiert man dann darauf? Aber am Ende kennen wir alle, machen die Spieler eh nicht das, was man sich vorher überlegt hat.
Aber sie werden zumindest mit irgendjemandem mal reden. Insofern kann es nicht schaden, ganz kurz aufzuschreiben, hey, seine Taktik ist hier drohen. Und wenn die nicht funktioniert, dann wird er die Leute bestechen. Das ist so ja. der Weg, ja. Der nächste Schritt wäre dann, dass die Taktiken hin und her gehen, bis es zwei Möglichkeiten gibt, wie das Ganze enden kann. Nämlich erstens, dass der Bittsteller das bekommt, was er möchte. Er hat eine Taktik gefunden, die funktioniert. Dann ist das also der Sieg für ihn und die Szene ist beendet. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass der Bittsteller nicht bekommt, was er haben möchte und seine Taktiken alle nicht funktionieren. Dann ist die Szene ebenfalls beendet und der Stadtgeber hat sozusagen gewonnen oder sich eben der Widerstand konnte nicht überwunden werden. Aber in beiden Szenen ist die Szene beendet. Schließlich folgt daraus, da diese Szene beendet ist, führen die zu neuen Szenen, egal in welche Richtung das ist. Also nur weil sich die ganze Zeit den Mund fusselig geredet hat und der Spieler alle Taktiken gefahren hat, die es so gibt und er kriegt es einfach nicht, dann heißt das nicht, dass es dann irgendwie beendet ist. Vielleicht muss man einen neuen Hebel finden im Laufe des Spiels, vielleicht gibt es jemand anderen, der helfen kann, aber die Szene ist beendet. Man muss eben das, was Patrick auch sagte, der Spielertyp, der immer wieder und wieder nochmal versucht und nochmal versucht, das Ganze zu machen, da muss man dann einfach tatsächlich die Szenekarte hochhalten und sagen, okay, Ende, jetzt ist durch. Mehr ist hier nicht.
Ja, ich glaube, damit ist unser Dialog. Oh mein Gott, jetzt kommen ja die schlechten Wortspiele bei. Ihr könnt ja mit euren Kommentaren reagieren und wir reagieren dann darauf. Naja, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, dieses furchtbar schlechte Beispiel.
Ja, das ist richtig. Aber zumindest der Artikel sehr interessant. Also, wie gesagt, das Buch heißt Unframed, gibt es als PDF, relativ günstig zu holen. Lohnt sich. Sind auch noch andere interessante Artikel drin von Ken Hyde oder Jason Morningstar zum Beispiel. Gerade von Jason Morningstar war zum Beispiel auch noch ein interessantes Ding drin. Da ging es in dem Artikel darum, wann man auch einfach mal die Klappe halten sollte. Und das fand ich auch eben ganz interessant. Da geht es so ganz kurz auf den Punkt gebracht. Das war eben ein Aspekt aus seinem Artikel. Nur weil man als Spielleiter eine tolle Idee hat für einen Spielercharakter, heißt das nicht, dass man das auf Gedeih und Verderb auch durchziehen muss. Wenn der Spieler sagt, ich möchte das nicht, man als Spieler sozusagen vor der Wahl steht, seine Idee durchzusetzen und möglicherweise einen Spieler und auch noch einen guten Freund zu verlieren, dann sollte man vielleicht einfach mal die Klappe halten und das vielleicht nicht durchziehen. Fand ich auch eine sehr interessante Geschichte, die total banal ist eigentlich, aber oft sind es diese Banalitäten, die man einmal in Worte fassen muss, um sie sich auch zu vergegenwärtigen. Wie eben die Geschichte mit den Dialogen. Also, wer jetzt hier Interesse gefunden hat, wird das nächste Mal, wenn er sich eine TV-Serie oder einen Film oder einen Roman liest oder eine Kurzgeschichte, wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen drauf achten, wer ist denn jetzt hier Bittsteller und wer ist Stadtgeber in der Geschichte. Mir ging es so und beim Tatortreiniger fiel mir das extrem auf. Ja, dann danken wir fürs Zuhören bei dieser 99. Episode von System Matters. Und hören uns dann in der 100. Episode wieder. Und wünschen dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.